Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Laura Die, meine heutige Gästin, ist Chansonsängerin, Liedermacherin und Pianistin aus Berlin. Sie erzählt mit ihrer Musik Geschichten über weibliche Lebenswege und Mut. Liebe Laura, herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast.
Lieben Dank, Anita. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Wenn dich heute jemand zum ersten Mal hört, wie würdest du Laura Die in 3 Sätzen beschreiben?
Laura Die hat einen längeren Weg gemacht innerhalb von 16 Jahren von Singer-Songwriting irgendwie in allen möglichen Sprachen hin zur Chansonniere auf Französisch, die nicht mehr nur ihren eigenen Liebeskummer, sondern auch gesellschaftliche Themen aufgreift. So würde ich es beschreiben.
Wenn man deinen Lebenslauf anschaut, zieht sich die Musik schon seit deiner Jugend durch dein Leben. Wann war dieser Moment, wo du wusstest, das wird mehr als ein Hobby?
Ich würde sagen, der Moment war schon recht früh da, als meine Klavierlehrerin mir vorschlug, da war ich etwa 16 in der 11. Klasse, ich sollte doch unbedingt Klavier studieren. Also ich sollte unbedingt einen Studiengang mit Musik als Schwerpunkt wählen. Und mein Gedanke war damals schon relativ praktisch, naja, Pianistin, das machen ja immer nur einige wenige. Es gibt so wenig Stellen. Es gibt, wenn man in ein Orchester schaut, braucht man vielleicht 16 Geigen oder mehr. Aber wann braucht man schon mal einen Pianistin, eine Pianistin? Und deswegen habe ich mich für ein Schulmusikstudium entschieden. Und dieses Studium führt zwar auf den Lehrerberuf hin, ist aber so praktisch veranlagt, dass man im Prinzip zum Vollblutmusiker noch weiter ausgebildet ist. Also ich war schon Vollblutmusikerin, würde ich sagen. Musik hatte auch in meiner Schulzeit immer einen ganz klaren Fokus. Und das tägliche Klavierüben war zum Beispiel völlig klar. Also, dass ich da, seit ich 13 war, nicht mehr von abgewichen bin. Also Klavier war mein Identifikationsinstrument auch. Ich war immer das Mädchen, was Klavier spielen kann. Und dazu kam dann noch die Sängerin. Also das Studium hat mir tolle Wege zu meiner eigenen Stimme eröffnet. Und dann hast du diesen Schatz in den Händen. Du hast so viele zehntausende Stunden da reingegeben in dieses Klavierspiel und dann nochmal in diese Stimme. Und dann war mir irgendwie klar, dass das immer eine Rolle spielt.
Du hast ja dann vor 16 Jahren deine Karriere gestartet. Du hast zunächst auf Englisch und Deutsch geschrieben und jetzt singst du aber überwiegend auf Französisch. Ja. Warum hat gerade diese Sprache dich so angesprochen?
Also ich muss noch mal sagen, ich habe 2006, da war ich mit meinem Referendariat fertig, da habe ich bereits in einer Band gesungen. Wir haben auch schon 3 Alben produziert. Das heißt, ich bin schon recht früh mit der Musik nach außen getreten. Habe dann aber 2009, 2010 gespürt, dass ich gerne meine eigene Musik schreiben möchte und meinen eigenen Weg versuchen möchte. Und schon in dieser frühen Bandzeit habe ich den ersten Text, den ich geschrieben habe, das war die Band Botany Bay damals in Bonn, war schon ein Lied auf Französisch. Das hieß Tu m'as dit. Wenn wir jetzt eine Radiosendung wären, würde jetzt das Lied hier reinspielen. Und damals habe ich mich interessanterweise schon mit dem Thema des Mannes, der alles bestimmen möchte und der sich nicht reinreden lässt und gegen den ich mich auflehne, in diesem Stück verarbeitet. Und dieses erste französische Lied habe ich dann auch mitgenommen in meine Klavierversion, in meinen Solo-Weg, den ich in Aachen damals begonnen habe. Dort habe ich gelebt und gearbeitet. Und das heißt, es waren punktuell immer mal französische Stücke schon drin. Und über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich mich sehr wohl im Französischen fühle. Ich habe nicht nur Schulmusik studiert, sondern auch Französisch als Beifach. Also ich bin im Französischen sehr verankert, sehr verwurzelt und habe auch Französisch als Schülerin als erste Fremdsprache gemacht. Meine Mutter selber ist Französischlehrerin auch gewesen und hat mir schon früh diese Sprache als was ja, was vermittelt, was sehr nah mit meinem Lebensumfeld zu tun hatte. Also so wie die meisten Deutschen wahrscheinlich sagen, dass überall Englisch ist und sie von Englisch umgeben sind, das natürlich schon in der Grundschule gelehrt wird. Französisch war neben dem Grundschulenglisch meine erste Sprache und ich mag einfach, wie sich meine Stimme anfühlt, wenn sie auf Französisch singt. Ich finde dieses Gefühl in der Kehle, im Körper einfach sehr, sehr angenehm und irgendwie passend zu mir.
In Deutschland ist ja das französische Chanson eher eine Nische, oder? Sehe ich das falsch? Ist es dann eigentlich nicht so ein bisschen ein Risiko gewesen, mit Französisch so versuchen durchzustarten, auch als Nicht-Französin, sage ich jetzt mal?
Also das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Also ich war auch sehr gespannt, was diese Entscheidung mit sich bringen würde. Und ich muss dir sagen, Anita, bisher gab es wirklich nur positive Sachen. Also zum einen die Nische ist sehr wertvoll, weil du natürlich eine Unmenge von Musikern auf dem Markt hast, die alle irgendwie sehr unterschiedliche Musik machen. Und der Weg vom, oh, ich will mich in keine Schublade pressen lassen, hin zu, ich gehöre genau dorthin. Ne? Also ich trage diese blau-weiß-roten Fingernägel, die du gerade sehen kannst in der Kamera. Ich habe immer das rote Beret auf. Ich trage ein Kleid, was so ein bisschen altmodisch Pariser Chic vielleicht sein könnte. Die Leute sehen mich und haben sofort eine Vorstellung. So. Und ich habe das zum Anlass genommen, eben zu erforschen, wo sind denn in Deutschland Anknüpfungspunkte, wo ich mit französischen Liedern unterkommen kann. Und da habe ich ganz spannende Entdeckungen gemacht. Da gibt es zum einen Monsieur Chanson, Gerd Heger, ein wichtiger Radiomoderator aus Saarbrücken, der für den Saarländischen Rundfunk jahrzehntelang als der größte Chanson-Experte wöchentlich eine Sendung gemacht hat zu französischsprachigen Neuerscheinungen, französischsprachiger Tradition. Er hat gerade, sage ich ein bisschen wehmütig, seine letzte Sendung gemacht. Er ist jetzt nämlich in Rente gegangen, wird aber bestimmt noch hier und da mal senden. Und Evelyn Krebs, seine junge Nachfolgerin, die habe ich getroffen letztes Jahr. Ich habe gemerkt, okay, ich muss diese Leute kennenlernen. Und ich hatte nun letztes Jahr ein Sabbatical, ein Sabbatjahr, und habe gedacht, okay, dann klappern wir jetzt mal die französische Chansonlandschaft in Deutschland ab und bin zum Perspektive-Festival, was eben auch über die Grenze rüber spannende französische Acts zeigt, nach Saarbrücken gereist, habe mich mit Evelyn getroffen und sie hat dann Monsieur Chanson noch mit im Gepäck gehabt. Und das hat zum Auslöser gehabt, dass sie gesagt haben, okay, ja klar, dann werden wir Stücke aus deinem Album, wenn es denn im Oktober erscheint, vorstellen. Das heißt, da hatte ich schon mal einen Fuß in der Tür. Und auch die Kontaktbörse. Also wann immer ich die beiden frage, ich gebe ein Konzert in Saarbrücken, aber ich möchte nicht allein auftreten, ich möchte gern eine andere französische Stimme auch mit auftreten lassen, hatten die tolle Ideen. Und das ist zum Beispiel der eine wichtige Kontakt. Und dann hörst du diese Radiosendung und entdeckst wieder andere Sängerinnen und guckst, wer die sind, schaust, wo die auftreten, merkst, dass zum Beispiel Emmanuel May in München auch selber ein kleines Chanson-Festival gegründet hat, bewerbe mich da, entdecke eine Pauline Ngoc aus Kaiserslautern, die selber dort auch eine Nuit de la Chanson gegründet hat und so weiter.
Das zweite Wichtige ist an deiner Musik und an deinen Liedern der feministische Schwerpunkt. Du hast es eh vorhin schon angesprochen mit dem ersten Lied, das du komponiert hast und gespielt hast. Wie ist dieses Thema entstanden? Du widmest ja deine Lieder Frauen und unterschiedlichen Themen, Frauen, die Mut beweisen, Frauen, die du durch deine Musik unterstützen möchtest, wie Giselle Pellicot, aber auch persönliche Themen. Da gibt es zum Beispiel auf deinem Album das Lied zum Online-Dating. Da kommen wir dann eh noch drauf zurück. Aber wie kam das, dass du dich so in genau dieses Thema vertiefst?
Ich glaube, für mich war der Knackpunkt 2024, als ich vorhatte, ein Lied zu schreiben für einen Wettbewerb, den ich gewinnen wollte. Und so bin ich auf Marie-Amélie Le Fur gekommen, diese französische Leichtathletin, die mit 15 Jahren bei einem Unfall ihren linken Unterschenkel verlor und dann aber mittels einer Prothese es geschafft hat, zu einer sehr erfolgreichen paralympischen Sportlerin zu werden. Und ich glaube, da, als ich dann so Filme und Interviews mit ihr gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich da so jetzt mehrere Türen öffne, dass ich merke, okay, zum ersten Mal schreibe ich kein Lied mehr über mich und meine Befindlichkeiten, sondern ich schaue über den Tellerrand und entscheide mich für eine Person, die ich gerade erst entdeckt habe, also die ich jetzt auch nicht weiter groß kannte und merke, dass mich das wirklich fasziniert hat und dass ich gemerkt habe, jetzt gehe ich mit meinem Lied plötzlich in die Gesellschaft hinaus und reiche eine Hand und zeige auch dem Publikum nicht nur, wer bin ich denn jetzt schon wieder, denn das habe ich ja schon viele, viele Jahre gemacht. Und das machen ja auch eigentlich die meisten Künstler, dass sie mit ihren eigenen Lebensthemen auf die Bühne kommen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich eine große Diskussion hatte mit einem Musiker, der am Rollstuhl sitzt, der Kontergan geschädigt ist. Und der sagte, Laura, du bist gesund, das ist doch überhaupt nicht dein Thema. Wieso willst du jetzt hier von einer Paralympics-Sportlerin erzählen? Und da habe ich gesagt, naja, A, ist das künstlerische Freiheit. Ich kann das wohl machen. Und B, es ist doch gut, dass dieses Thema auch mal aufgegriffen wird. Also ich hatte auch plötzlich Lust an seltenen Themen, also an Themen, die es noch nicht so viel in der Musik gibt. Ich habe mir dann seine Worte zu Herzen genommen und habe an das Paralympische Komitee in München geschrieben und erstmal gefragt, ob das überhaupt okay ist, dass ich das mache. Und die haben diese Idee aber total gefeiert und gesagt, Laura, das ist ja toll, dass du hier einer paralympischen Sportlerin eine Stimme gibst mit diesem Lied. Fantastisch. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kannst du doch bei diesem Frauenthema, berühmte Frauen oder Frauen, die eine schwierige Situation durchgemacht haben, noch ein bisschen stärker zeigen. Also das war so mein erster Schritt. Und dann kam ich an das Thema Gisèle Pélicaud.
Ja, genau. Gisèle Pélicaud, dieser Fall hat ja ganz Frankreich und darüber hinaus zu einer großen gesellschaftlichen Debatte geführt über sexualisierte Gewalt. Magst du uns erzählen, wie es zu diesem Song über Gisèle gekommen ist und was dir dabei wichtig war?
Ich weiß noch, wann das war. Das war im März letzten Jahres. Also Gisèle ist der neueste Song auf dem Album, also wirklich der aktuellste Song. Und ich habe ja diese Debatte und die Presse verfolgt und mich hat der Fall wirklich erschüttert, so wie viele. Und ich habe auch gemerkt, dass er in Frankreich aber noch stärker erschüttert als in Deutschland, weil man schon, denke ich, wenn eine Katastrophe passiert und die passiert im eigenen Land, da stärker involviert ist. Und ich habe ja außerdem auch noch diesen völkerverbindenden Gedanken in mir, ne? Also die deutsch-französische Freundschaft ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen und ich schaue dann immer, wie kann ich in dem Fall Marie-Amélie Le Fur, die Sportlerin, und auch Gisèle Pélicaud das Thema nach Deutschland bringen, obwohl ich es auf Französisch mache. Denn ich, wie du weißt, singe ich ja nicht nur, sondern ich thematisiere ja dann auch auf meinem Social-Media-Kanal. Ich erzähle meinen Konzerten natürlich immer viel auch zum Thema. Und ich habe dann gemerkt, dass dieses Thema wirklich so stark ist, dass ich der Gisèle Pélicaud gerne dieses Lied widmen möchte. Ich habe aber dann auch erstmal gezögert, weil ich dachte, oh, du kannst jetzt hier nicht eine Vergewaltigungsgeschichte erzählen in einem Lied und du kannst diesen Fall nicht nacherzählen, das ist viel zu heftig. Und dann habe ich mich eben für einen Dialog entschieden zwischen Mutter und Tochter, die einfach in dieser großen Unklarheit leben, warum die Mutter immer so müde ist. Wir kennen ja die Antwort, sie wurde betäubt über Jahrzehnte lang oder über 10 Jahre lang. Und war dadurch auch häufig in Lebensgefahr schon, ohne es zu wissen. Und dadurch bekommt dieses Lied eine ganz zarte und zerbrechliche Note und ist auch, wie ich finde, musikalisch, weil das ist ja einfach, Musik ist ja auch keine Erzählung, kein Buch. Da kommt ja immer noch der Klang dazu, der ganz viel sagen kann zwischen den Zeilen. Und ich glaube, die Klanglandschaft, die wir da aufgemacht haben, ich zusammen mit Delphine Maillard, die mit mir das Duett singt, und auch Daniel Truté, der die Cellolinie dazu improvisiert hat, hat dem Lied ganz viel Tiefe und Schwere gegeben auch, die über der eher verspielten Melodie da vielen Leuten auch ins Herz geschossen ist. So. Und darauf bin ich stolz, weil ich merke, okay, ich habe es jetzt geschafft, ein aktuelles feministisches Thema. Ich will bei dem Fall gar nicht so sehr feministisch sagen, weil es geht hier einfach um ein großes Verbrechen, was so nicht stehen bleiben darf. Dieses Verbrechen musikalisch zu zeigen, aufzuwerten, beziehungsweise einen Denkanstoß zu geben. Und das war mir wichtig.
Ich habe mir ein paar deiner Lieder angehört und ich muss sagen, die haben für mich eine ganz besondere Tiefe. Und gerade dieses Lied von Gisèle Bellicot, ich verstehe den Text natürlich nicht, ich kann nicht Französisch, aber die Musik allein, es hat mich so berührt. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Also wirklich, das ist euch großartig gelungen.
Danke, Anita. Freue mich immer sehr. Du hast mir auch gestern schon nochmal so nette Sachen über meine Musik geschrieben. Das freut mich immer sehr, weil das wirklich mein Leben ist. Also es gibt nichts, glaube ich, was mir so wichtig ist wie diese Lieder und dieses Umgehen und Weitergehen mit diesen Liedern, mit dieser Musik, diesen Texten. Übrigens, alle deutschen Übersetzungen findest du auf meiner Homepage unter lauradie.de/courageuse. Also wenn du dir dem /courageuse den Albumtitel eingibst, dann kommen alle Texte auf Deutsch und Französisch. Das sollte ich auch nochmal, ich merke mir, dass man gerade nochmal besser verankern auf der Homepage. Denn wir sind ja nicht nur Komponistin, Texterin, Pianistin, Sängerin, sondern wir sind ja auch ich bin ja auch ein komplettes Ein-Frau-Unternehmen, was das angeht. Und da gibt es natürlich immer was zu tun. Ja, mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass ich letztes Jahr, als ich ein Crowdfunding gemacht habe, um meine Tour mitzufinanzieren, das so gut geklappt habe, dass ich 1.000 Euro aus dem Crowdfunding an den Weißen Ring geben konnte, um eben Projekte gegen Gewalt zu unterstützen. Und da auch immer wieder mit denen in Kontakt bin jetzt, um zu schauen, Flyer von ihnen mitnehme zu meinen Konzerten, um auch zu informieren. Und ja, ich bin ja auch so eine Sängerin, die zum Beispiel gerne bei zu Frauentagen eingeladen wird, ne? Und das ist dann auch wieder Thema. Und da sind auch schon Leute auf mich zugekommen, wollten Informationen nochmal zum Weißen Ring. Ich kann mir aber auch vorstellen, nochmal mit einer anderen, weniger bekannteren Organisation da zusammenzuarbeiten. Also ich entdecke über dieses Frauenthema, dieses Gewalt gegen Frauenthema, dass da wirklich ganz viel wertvolle Vernetzung notwendig ist. Und dass dieser Weg von, ich erzähle irgendwie hier im Lied von meinem großen Liebeskummer, den alle vielleicht schon mal so ähnlich erlebt haben, hin zu, ich kann ja gesellschaftliches Engagement durch meine Musik bewirken und dadurch wirklich auch relevant werden, auch als Mensch, nicht nur als singende Frau. Das finde ich sehr beglückend zu erleben. Und ich möchte jedem Musiker, jeder Musikerin raten, nicht mehr zu sagen, ich bin nicht so politisch, sondern das wirklich mal auszuprobieren und in sich reinzuhören. Es gibt immer eine Art von Politik, die wichtig ist für jeden Einzelnen.
Total, ja. Was wünschst du dir eigentlich, dass die Menschen von deinen Liedern mit nach Hause nehmen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich möchte schon in erster Linie verzaubern. Ich hatte gerade gestern Abend auch ein sehr schönes Konzert hier in Berlin-Pankow auf dem Unplugtival, einem sehr fein kuratierten Fest, was in der schönen Florastraße stattfindet. Und ein sehr inklusives Festival übrigens, auch mit Bands von Musikern mit Behinderung und auch im Publikum viele und sehr schöner Austausch. Und ich habe schon gemerkt, also meine Stärke ist es wirklich, die Leute zu fesseln und zu verzaubern. Ich habe eine große Präsenz auf der Bühne, ich erzähle viel, ich mache aber auch Späße. Ich nehme mit in diese französische Sprachlandschaft und ich merke immer wieder, ich schaffe es, Leuten Freude und Zauber mitzugeben, auch wenn sie nicht Französisch sprechen. Und ich finde das schön, dass jeder, je nach, ich sage mal, Kenntnisstand der französischen Sprache unterschiedlich meine Konzerte erleben kann.
Das Lied über Gisèle Bellicot ist eines von vielen in deinem Album Courageuse. Du hast das schon ein paar Mal angesprochen. Also Courageuse heißt die Mutigen. Ist das richtig?
Genau. Die mutigen Frauen, dieses über mir, courageuse, dieses ES, ist weiblich plural. Also man weiß, wenn man Französisch spricht, dass es um die mutigen Frauen geht. Und da gehöre ich natürlich auch dazu, weil ich natürlich auch nach außen trete mit diesem Album und mir diese Mühe mache, das aufzunehmen und ganz viel mich darum zu kümmern, dass das wirklich auch wahrgenommen wird. Aber eben auch im Zentrum würde ich sagen Gisèle Pilicot, die als sechstes Lied auf der Platte 10 Titel enthält, sie da im Zentrum steht zusammen mit Marie-Amélie Le Fur. Ein strittiger Fall ist zum Beispiel der Fall von Daniela Klette, die ja keine echte Courageuse ist, da sie ja nun wirklich nicht als Vorbild gezeigt werden kann. Aber auch sie ist eine besondere Frauenfigur, der ich auf dem Album eine Stimme gebe. Von daher sieht man auch wieder, dass da mein Humor drin steckt in dem Album. Es ist also keine reine Erzählung von einwandfrei glatten Vorbildfiguren, sondern es gibt eben auch diese Ausreißerin. Und
kannst du noch kurz sagen, wer sie ist?
Ach so, ja. Daniela Klette. Daniela Klette versteckt sich hinter einer Pappel auf ihrem Balkon in einem normalen Leben und ahnt nicht, dass die Polizei bald vor ihrer Tür stehen wird, um sie mitzunehmen. Und das habe ich im Gewand eines sehr traditionellen Chansons verfasst, der fast ein bisschen altmodisch klingt, und das passt ganz gut zu ihrem Wesen. Sie lebt nämlich immer noch ein bisschen in der Vergangenheit und ahnt nicht, dass die KI sie demnächst überführen und auf ihrem Capoeira-Tanzgruppenfoto finden wird. Und da gibt's auch immer viel zu lachen tatsächlich, wenn ich die Nummer mache. Ich trage dann häufiger ein Agentinnentuch. Ich habe auch ein Musikvideo gemacht hier in Berlin, wo ich diesen Agentinnen-Look trage und verhuscht durch die Stadt, die sehr schön in Bildern eingefangen wurde von Jürgen Hirsch, und mit Sonnenbrille mich verstecke und dann am Ende von meinen Freunden verhaftet werde. Originalschauplatz auch in der Sebastianstraße, wo Daniela Klette wirklich gewohnt hat. Und auch bei Konzerten ist das dann ein Lacher, wenn ich dann am Ende die Faust recke, nach dem Motto, also ich bin jetzt verhaftet, aber der revolutionäre Geist lebt und so weiter. Und ich habe auch schon hier und da in kleinen Städten Gegenwind bekommen gegen das Lied, weil mir danach gesagt wurde, ich wäre RAF-Sympathisantin, wo ich dann immer erklären muss, nein, bin ich nicht. Aber ich habe diese strittige Person ausgewählt als Hauptperson für ein Lied. Und das ist ja künstlerische Freiheit.
So ist es, ja. Ich denke mal, natürlich gibt es sicher viele, denen der Name bekannt ist. Aber ich glaube, es wissen nicht unbedingt alle, wer Daniela Klette ist. Darum habe ich dich gebeten, das zu sagen.
Stimmt. Du bist ja in Wien und die RAF ist ja nun mal, ich weiß es gar nicht, ob die RAF auch in Österreich?
Natürlich ist es geschichtlich ein Thema und wir werden viele wissen, aber es vielleicht von der jüngeren Generation, wenn wer zuhört, ist es vielleicht jetzt nicht so präsent.
Ja, genau. Auf jeden Fall kann man sich eine untergetauchte ältere Dame vorstellen, die zuletzt in den 90er Jahren straffällig geworden ist. Sie hat vor allem große Mengen Geld erbeutet, Geldtransporter mit überfallen und auch, ich glaube, eine Entführung mit vorbereitet und gehört zur letzten Generation der RAF, die sich dann aufgelöst hat Ende der 90er Jahre. Aber diese Straftaten verjähren ja nicht. Und so wurde weiter nach ihr gefahndet, bis sie wirklich erstaunlich spät, 2024, dann verhaftet wurde. Und ich lebe ja selber in Kreuzberg, welches ein sehr linker Stadtteil ist und auch, wo ich auch glaube, also wo wir wissen, dass eine große Anzahl von Unterstützern der RAF auch wohnen und die diese Verhaftung nicht mit Erleichterung, sondern mit Bestürzung aufgenommen haben, gesagt haben, jetzt lass doch diese arme alte Dame in Ruhe. Ne? Und es gab auch da bei den Gerichtsprozessen auch Störungen und Menschen, die gesagt haben, hier Freiheit für Daniela und so weiter. Ne? Also eine durchaus kontroverse Person. Ich stehe auf jeden Fall auf der Seite des Gesetzes und sage, wer so viele Straftaten verübt hat, selbst wenn es Jahrzehnte her ist, der muss irgendwann dafür büßen. Klarer Fall.
Ja, sehe ich auch so.
Ja.
Um nochmal auf die mutigen Frauen zurückzukommen. Du hast zwar ein bisschen am Anfang gesagt, was für dich, also wie du Mut verstehst, aber was bedeutet Mut für dich persönlich?
Mut ist In erster Linie mal fällt mir ein, der Weg, der nicht der bequeme ist. Also zu sehen, was ist notwendig, was soll erreicht werden und welche Hindernisse muss ich vielleicht auch dabei überwinden? Welchen Unbill von anderen Menschen ziehe ich mir vielleicht zu? Welchen Gegenwind muss ich überstehen? Mir fällt zum Beispiel auch eine Frau ein, die ich sehr bewundere hier in Deutschland, die vielleicht auch mal ein Lied verdient hat. Das ist Luisa Neubauer. Das heißt, es gibt ein Lied, aber das gehört nicht zu Laura Dee, sondern zu meinem Comedy-Projekt Beyond Blonde. Wir haben Luisa ein Lied gewidmet und sie als zentrale Figur des Klimaschutzes gehypt und sagen quasi, Luisa, du musst uns retten, sonst geht die Welt kaputt. Mhm. Und sie ist ja eine der, steht exemplarisch für Menschen, die die Welt verändern wollen und unglaublich viel Hass und Hetze auf sich ziehen. Ne? Also es ist ja heute in der Social-Media-Welt nicht mehr zu vermeiden, dass man, sobald man sich mit unbequemen Wahrheiten in die Öffentlichkeit stellt, eine unglaubliche Hass-Tirade zu ertragen hat. Und da ändert sich ja auch gerade relativ viel, gerade im Bereich sexueller Gewalt, ne, dass Frauen auch diese Kommentare zeigen. Du siehst ja auch immer sowas, ne? Sie sprechen darüber, zitieren die Zitate. Es gibt Musikerinnen oder Musiker, die Hasskommentare singen, vorsingen zu einer Begleitmusik und das thematisieren. Und ich bin immer wieder erschüttert, wo dieser ganze Hass herkommt. Das sind wir alle. Aber da mit klarzukommen, ist wirklich bewundernswert. Ja, das ist so ein aktueller Punkt von Mut, der mir wichtig ist zu erwähnen.
Dein Album behandelt viele sehr unterschiedliche, teilweise auch schwere Themen, wie Stalking, toxische Beziehungen, Online-Dating-Erfahrungen. Welche dieser Themen auf deinem Album sind dir persönlich besonders nah und warum?
Also die Online-Dating-Geschichte, das ist ja auch ironischerweise das einzig deutsche Lied auf meiner sonst französischen Platte. Ja. Ist auf jeden Fall selber sehr stark gelebt. Ich habe es auch gerade gestern wieder im Publikum gesagt, die Corona-Zeit war ja eine schöne Zeit für Paare. Viele haben dann auch noch ein Kind gekriegt und hatten Zeit zu Hause. Und ich war gerade frisch getrennt. Und meine erste Scheidung fand auch statt im Jahr 2020. Das heißt, ich wollte in einem Moment mich ins Leben stürzen, wo dann alle Türen zugingen. Und ich weiß von vielen Singles, dass sie es ähnlich hatten, denn wir haben uns dann alle auf den Online-Dating-Plattformen getroffen. Also da fand so eine Spaltung der Gesellschaft statt, in die sich in einer kleinen Gruppe oder zu zweit einigeln und die plötzlich ganz alleine dastehen. Und da ich auch Lehrerin bin, sind meine Lehrerfreunde ja auch sehr streng mit den Vorschriften umgegangen. Also da war am Anfang nichts mit, kommst jetzt trotzdem mal zu mir und wir kochen zusammen. Ja, und ich glaube, dass dieses Online-Daten, was ich da wirklich sehr exzessiv betrieben habe, erstmal gar nichts besser gemacht hat. Also es war keine Heilung von meiner Trennung, sondern es war so ein wildes Überbrücken von einer inneren Leere. Und ich denke, dass das Lied auch diesen Umgang mit der Leere musikalisch verkörpert. Und und ich denke, dass mir das zusammen mit Toxik, wo es ja auch darum geht, ständig erreichbar zu sein und immer zu sehen, was die geliebte Person gerade macht und dass die Panik ausbricht in dem Moment, wo die geliebte Person sich aber nicht einem selber, sondern anderen Menschen widmet, wo man doch selber so einsam ist. Auch das ist da wirklich ziemlich stark unterstrichen. Und ich glaube, dass es letztlich auch ein Ankämpfen gegen Einsamkeit ist. Also auch dieses Liederschreiben und damit raustreten hat ganz viel mit Bekämpfen von Einsamkeit zu tun.
Ja. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, die Antwort, aber kann ich gut nachvollziehen, was du meinst.
Ja, wenn du schaust, das ist ja aus der Corona-Zeit heraus, die ich als eine sehr einsame Zeit empfunden habe, das ist da schon drin. Nicht so sehr im Stalker-Song, der ist sehr alt. Ich hatte ja mal einen echten Stalker und der Song ist aus dem Jahr 2011. Das ist doch, da ist auch der Satz drin. Es gibt diese englische Vorversion: I'm not a stalker, I'm lonely. Je ne suis pas un harceleur, je suis seule. Ja, ich bin allein. Das ist da auch so ein Gedanke, der da vorkommt. Also ich denke mal, gut, dass du fragst. Einsamkeit ist auch wirklich ein zentrales Thema bei mir.
Ich möchte jetzt, weil du es auch gerade angesprochen hast, du bist Lehrerin. Und ich würde noch gern kurz auf deine Arbeit als Lehrerin eingehen. Du bist seit kurzem wieder Lehrerin, ist das richtig?
Also ich bin schon seit 20 Jahren Lehrerin, aber ich habe vorletztes Jahr ein Sabbatjahr genommen.
Das war's. Da habe ich nämlich den Kontext nicht gefunden. Weil für mich war das auch so, ich habe gedacht, du bist Lehrerin, und jetzt habe ich aber in Interviews und so gefunden, dass du seit kurzem wieder Lehrerin bist, und habe gedacht, da fehlt mir jetzt was dazwischen, aber
genau.
Das erklärt diese
genau ein Jahr. Genau ein Jahr fehlt. Und dieses Jahr hat mir ja die Möglichkeit gegeben, mein Album aufzunehmen, zum Beispiel. Ich habe dieses Jahr wirklich meinem Vorankommen als Musikerin ganz gewidmet.
Ah ja.
Ja.
Weil ich dachte, du hast die letzten Jahre auch voll als Musikerin gearbeitet und wollte das hinterfragen, inwiefern wieder als Lehrerin zu arbeiten, inwiefern das da miteinander zu tun hat. Aber das hat sich jetzt geklärt, das.
Ja, aber im Kleinen kann ich das schon werden. Also mein Jahr jetzt war sehr ereignisreich und sehr voll, und ich mache dann natürlich auch Touren, zum Beispiel in den Schulferien. Na, das heißt, eigentlich arbeite ich immer, kann man sagen.
Mhm. Ja, ich wollte dich eh fragen, wie dein Alltag ausschaut, weil es ist ja beides eigentlich ein Vollzeitjob.
Ja, total. Also natürlich profitiere ich jetzt von langer, jahrelanger Unterrichtserfahrung. Und ich muss auch sagen, muss eine Lanze für meine Kollegen brechen, die eine Fächerkombination haben wie Deutsch und Englisch und in Korrekturen ersticken. Das geht mir nicht so. Also ich habe hauptsächlich immer Musik, und das ist nicht korrekturintensiv. Da ist der Unterricht zwar sehr intensiv, weil ich viel musiziere und singe mit den Schülern und Projekte mache. Aber es ist nicht so, dass ich dann so viele Stapel zu Hause liegen habe. Und in diesem Jahr, ich habe die Schule gewechselt. Ich bin jetzt an einer französisch betonten Schule und merke, ich habe noch nie, hat eine Schule so gut zu mir gepasst. Und singen auf Französisch kommt hier sehr gut an. Ich konnte sofort einen französischen Chor gründen. Den habe ich jetzt auch schon auf 2 Konzerte mitgenommen von mir. Der heißt Bacrofro von Baguette Croissant Fromage. Das war nämlich das erste Lied von meiner Platte, was die unbedingt singen wollten. Also ich bin hier musikalisch im 7. Himmel gelandet. Und die machen es mir dann auch wirklich leicht, diese Leben miteinander zu kombinieren. Ja, und ich glaube, dass es schon möglich ist, diese beiden Jobs miteinander zu kombinieren. Da gibt's bestimmt schwierigere Kombinationen.
Mhm. Ja. Du hast ja in einem Interview auch gesagt, dass du gerne mit jungen Menschen arbeitest. Hat das Unterrichten deine Musik verändert?
Also ich denke, dass es viel an meiner Bühnenpräsenz geändert hat. Ich glaube nicht, dass ich auf der Bühne so präsent wäre und so viel Ausstrahlung hätte und so gut auf Dinge, die spontan passieren, reagieren könnte oder eben mal mit dem Publikum Chöre einüben könnte, improvisieren könnte, wenn ich nicht diese ständige Unterrichtserfahrung hätte. Und ich habe früher immer gedacht, ah, wie peinlich, jetzt merkt man mir wieder an, dass ich Lehrerin bin. Und in einem Sabbatical hat man ja viel Zeit nachzudenken und sich selbst zu hinterfragen. Und dann habe ich auch gemerkt, nee, das ist eigentlich genau gut so, Laura, dass du diese Unterrichtserfahrung auch als, das ist ein Schatz, den du hast, ne? Also dieser Umgang mit Menschen unterschiedlicher Arten, quirligen Menschen. Und dann bist du auf der Bühne auch wieder freier. Natürlich muss ich auch sagen, Konzerte geben, das fällt einigen Musikern ja auch schwer. Viele haben mit Lampenfieber zu kämpfen. Konzerte geben ist für mich die absolute Befreiung, weil ich keine Noten geben muss, weil ich in der Regel Leute habe, die freiwillig kommen und dann auch noch Geld dafür bezahlen, dass sie mich erleben dürfen. Und das ist meine Musik in einen wirklich leisen, aufmerksamen, gespannten Raum hineinzugeben, ist so toll, wenn man so als Kontrastprogramm oft hat, dass man seine Worte in einen zu lärmigen Raum hineingibt und merkt, okay, jetzt 8. Stunde Musik, 8. Klasse ist jetzt gerade echt nicht mehr so das, was die jetzt gerade sich noch vom Tag gewünscht haben.
Sehr gut. Gibt es etwas, was deine SchülerInnen dich gelehrt haben?
Ja, geduldig sein. Geduldig sein, immer wieder abwarten und auch zu merken, dass so eine Bindung nicht immer gleich aussehen muss. Also, dass an Tagen, wo zum Beispiel Schüler mir etwas seltsam gegenübertreten, dass das nicht heißt, dass das jetzt immer so ist, sondern dass diese Bindung wirklich starken Schwankungen unterworfen ist und dass man jede neue Woche wieder die Chance hat, wieder was daran zu verbessern. Ja, deswegen Geduld, ja.
Das ist gut. Geduld zu üben kann man immer brauchen.
Absolut, ja. Bestimmt noch viele andere Sachen, aber das fällt mir jetzt spontan ein.
Ja. Ich möchte auch noch gerne über deine Erfolge sprechen. Du hast ja vorhin erzählt, du wolltest einen Wettbewerb gewinnen und du hast ihn auch gewonnen. Im Dezember 2024 hast du den Publikumspreis beim Berliner Bandwettbewerb gewonnen und das noch mit französischsprachiger Musik. Wie war das für dich?
Ach, das war ein total aufregender Abend. Ich hatte eben dieses Lied Je vais gagner gerade einmal auf so einer Probebühne in einer Varieté-Show in der Scheinbar in Berlin, herzliche Grüße gehen raus an die Scheinbar, gespielt und dann zum ersten Mal mit Cellistin, mit Frieda Lee auf der großen Bühne und es war eine tolle Atmosphäre. Also ich kannte ja schon diesen Monatsentscheid und das war so mäßig besucht und da platzte die Wabe im Prenzlauer Berg wirklich aus allen Nähten. Und es brandete so ein Jubel los, nachdem die letzte Note verklungen war, wo ich gemerkt habe, wow, da ist was angekommen, ne? Da ist was angekommen. Und das ist halt eben auch wieder diese wunderbare Sprache der Musik, dass ich merke, hier funktioniert etwas, hier übertragen sich gerade Emotionen. Und das war toll. Also natürlich hätte ich gerne den ersten Preis gewonnen. Ich war dann stimmenmäßig Zweite, das weiß ich. Aber auf jeden Fall war vom Publikum her die überwies. Es gab ja noch eine Jury, deswegen, ja. Und das war für mich auch ein wichtiger Moment, weil ich gemerkt habe, okay, der Weg, den ich gerade musikalisch einschlage, der scheint zu zünden und das hat mir sehr viel Mut gemacht, weiterzumachen. Und dann gab es ja noch einen zweiten
genau.
Wettbewerb. Ja, du bist auf Amsterdam hinaus, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Aber was auch noch ist, dein Gewinnerlied wurde ja auch als Orchesterversion umgewandelt.
Oh ja, ja.
Das ist ja auch ganz toll.
Mal, oh ja, das ist ganz toll. Also da muss ich aber noch mal ein bisschen ausholen. Arno Zilmer, der dieses Open Mic in der Wabe seit 8 Jahren jetzt veranstaltet, ist ja auch ein toller Networker und Ideengeber. Und den habe ich mal getroffen, habe gesagt, ich will dich unbedingt zum Kaffee treffen und fragen, mein Album erscheint in 3 Monaten, was kann ich jetzt noch tun? Und da sagte er, Laura, du musst jetzt einfach mal Menschen, Chansonniers, Liedermacher, die in dein Genre passen, fragen, ob du, wenn die im September zum Beispiel ein Konzert haben, da mal ein Lied spielen darfst. Sie sagen so, und jetzt kommt ein Gast, Laura Die, die veröffentlicht bald ihr Album, komm mal und sing ein Lied. Und das habe ich dann konsequent gemacht und habe erstmal Sebastian Krämer angerufen, auch ein wichtiger Liedermacher hier in Berlin, deutschlandweit bekannt. Und habe ihn gefragt. Und so hat er mir einen Platz im Sago Songsalon in der Bar Jeder Vernunft, was schon ein ziemlich schöner Laden ist, wo ich mich auch perspektivisch sehe und sage so, da an dem Flügel, da könnte ich mir vorstellen, 4 Abende in der Woche mein neues Album, mein neues Programm vorzustellen. Und da stand ich dann zusammen mit ihm, anderen Sängern und auch Dota Kehr zum Beispiel auf der Bühne. Und dann sagte er in der Garderobe, Laura, ich mache da in 4 Wochen dieses Orchesterkonzert und wir hätten da noch so Platz für so klitzekleine Chansonchen. Magst du nicht, so spricht er wirklich, magst du nicht mir ein Lied geben? Ich so mit Orchester, habe in meinen Kalender geguckt, habe gesehen, dass ich da schon in Bordeaux bin, habe sofort den Flug verschoben. Und so kam es, dass ich dann ja eine Woche nach meinem Album-Release tatsächlich Je vais gagner mit Orchester spielen durfte.
Ja, und du hast vorhin gerade deinen zweiten Erfolg ansprechen wollen. Im März 26. Da wurdest du als einzige deutsche Finalistin zur 40. Ausgabe des renommierten Concours de la Chanson nach Amsterdam eingeladen.
Ja.
Wie war das? Erzähl.
Ach, das war das. Also ich liebe ja solche Exkursionen. Ich bin wirklich so eine Musiknomadin. Ich liebe es, auf Tour zu sein und neue Leute zu treffen. Und ich habe zufällig diesen Wettbewerb im Internet gefunden. Auf der Bühne hat mich der Moderator dann interessiert gefragt, wieso bist du hier? Und weil er, glaube ich, dachte, dass dieser Wettbewerb nur in seiner Amsterdamer Bubble bekannt ist. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wenn man mit Chanson vorankommen will, dann genügt ein Blick ins Internet und dann sieht man euch. Ja, ihr seid ja wirklich sehr präsent. Und das war ein sehr schöner Abend. Wir waren nur Frauen übrigens. Nur Frauen hatten sich überwiegend, also überwiegend hatten sich Frauen beworben überhaupt für einen Finalistinnenplatz. Und wir waren dann 8 Sängerinnen beziehungsweise /Bands oder Duos, die immer 2 Titel singen sollten. Und ich habe gleich gemerkt, ich bin irgendwie anders als die anderen. Also man merkt, dass ich so meine humoristische Bühnenfigur, mein Spiel mit den blau-weiß-roten Farben und so weiter da schon recht gewinnbringend einsetzen konnte. Ich dachte auch einen kurzen Moment, vielleicht reicht es zum Publikumpreis. Reicht es dann nicht, aber ich bin immerhin in der größten niederländischen Tageszeitung, De Telegraaf, mit Foto erschienen, obwohl ich gar nicht Sängerin war. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich dran anknüpfen. Und jetzt werde ich nächsten März, also ein Jahr später, mit der Siegerin des Wettbewerbs, Isa Bornau, in der Nähe von Amsterdam ein Konzert geben. Und was
Oh,
ein Abend, den wir uns teilen. Ja. Und
sehr
jetzt bin ich auch, na, also ich bin auch dann so froh über diese tollen Frauen, weil ich mache ja French and Female Vibes, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es ist eine Konzertreihe auf French und mit Females und für Berlin muss das immer einen englischen Titel haben. Und Isa Bornau ist jetzt eben die nächste, die quasi zu meiner kleinen, feinen Sängerinnengruppe auf Französisch gehört. Sie ist Belgierin. Und genau, und dann stelle ich das auch gleich unter meinen Titel und würde sagen, Laura, die geht jetzt international weiter.
ja, dann erzähl uns noch mal mehr von diesem French and Female Vibes.
Ich glaube, ich kam 2023 auf die Idee. Da hatte ich mich gerade so für diese französische Schiene entschieden und habe, glaube ich, über Instagram eine Sängerin entdeckt, Coco Alcura aus Lüneburg. Mit der wollte ich ein Konzert zusammen machen. Dann habe ich diesen Titel erfunden. Zu dem Konzert kam es aber nie mit ihr, weil sie dann verhindert war. Aber ich habe an dem Titel festgehalten und dann gemeinsam mit Delphine Maillard, auch eine tolle Sängerin aus Tours, die letztes Jahr ihr Album Quand les bombes troublent les rêves, ein sehr politisches Album über Krieg und andere Themen, veröffentlicht hat. Wir haben dann gemeinsam ihr Release-Konzert unter diesem Titel French and Female Vibes gemacht. Und es war rappelvoll und da habe ich schon gemerkt, das ist ein guter Titel, den behältst du dir. Und seitdem veranstalte ich 2 bis 3 Mal im Jahr Konzerte mit anderen Sängerinnen. Vero Nuck, eine wunderbare Chansonniere hier aus Berlin. Kohl, eine tolle Künstlerin aus Nancy. Ich habe gerade gestern die ersten beiden Early Bird Tickets für unser Konzert am 2. Oktober verkauft. Also wirklich, lasst euch Kohl nicht entgehen, die ist so toll. Und merke auch, ich bin diesen Frauen mehr und mehr auch freundschaftlich verbunden, weil uns so viel teilt und weil wir es so brauchen, uns gegenseitig Mut zu machen in diesem immer noch von Männern dominierten Business, ne? Dass wir immer wieder sagen, okay, wie machst du das mit der Gagenverhandlung? Wieso traust du dich nicht, diese Inhalte zu posten? Die sind, glaube ich, wichtig für dich. Also ich merke, wir machen uns mehr und mehr Mut. Übrigens nicht nur mit französischen Stimmen, natürlich auch mit vielen deutschsprachigen, englischsprachigen Musikerinnen hier. Also ich merke immer wieder, dass sich das gegenseitig befruchtet. Also ich glaube auch nicht, dass ich ohne dieses Album und ohne diese Idee mit den Courageuse so sehr in diesen spezifischen Austausch gegangen wäre. Wer mich auch noch da sehr positiv immer bestärkt, ist Imke Machura, die Mentorin, Ideengeberin für Musikerinnen ist und auch professionell mit Musikerinnen zusammenarbeitet und ganz klar strukturiert zum Beispiel in den Release-Prozess hilft. Die macht auch tolle Podcasts, kannst du auch mal reinhören oder wenn du mit Musikerinnen zu tun hast, die empfehlen. Raketerei heißt sie. Die Raketerei. Und die bringt auch immer ganz viel feministische Themen auf den Punkt und sagt, ja, Männer machen es so und so und da macht ihr euch klein, ihr Frauen, da müsst ihr genauer hinschauen und den Kopf hochhalten. Das finde ich sehr inspirierend. Und diese Tipps gebe ich dann auch wieder weiter, wenn ich mit Frauen spreche, die sie vielleicht noch nicht kennengelernt haben. Und ich finde es sehr schön zu sehen, wie wir uns da so gegenseitig stärken und immer mehr aufbauen.
Ja, das klingt gut. Großartig. Du hast sowieso mit diesem Netzwerken beziehungsweise andere auch zu pushen, machst du ja schon lang, weil ich habe auch gesehen, du hast 2011 ein Format gegründet, wo Künstlerinnen ihre Geschichten erzählen konnten. Also ist das so ein roter Faden durch deine Arbeit auch?
Sicher, also es gibt bestimmt Momente, die sich wiederholen und verstärken. Ich habe in Aachen den Songwriters Table von Danger Dan übernommen. Danger Dan ist der Musiker, mit dem Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich weiß nicht, ob du das Lied mal gehört hast. Das war in Deutschland sehr bekannt vor ein paar Jahren. Auch ein Klaviermensch, der diesen Table leitete, also einmal im Monat wurden verschiedene Songwriter eingeladen. Man diskutierte auf einer Couch bei einem Bier und spielte dann Reihe um Lieder. Und er ging nach Berlin und sagte, Laura, übernimm das doch. Ich glaube, du kannst das. Und dann habe ich mit sehr viel Liebe zum Detail und einer Plakatmacherin und einem tollen Soundtechniker, der bei der Kuratierung geholfen hat, den allerersten Table als Frauentable, wie hieß das nochmal? Ladies First. Den gibt's ja häufiger bei Veranstaltungen. Das ist so ein typischer Titel für jetzt reden mal nur die Frauen oder jetzt singen mal nur die Frauen. Ladies First. Und da habe ich Sängerinnen eingeladen und mit einer bin ich immer noch sehr gut befreundet. Lisusha hieß sie damals. Lisa Koos, mittlerweile eine sehr erfolgreiche Comedian. Und danach habe ich aber ganz normal gemischt weitergemacht, habe aber natürlich immer darauf geachtet, dass nicht nur Männer da auf der Bühne sind. Mittlerweile finde ich auch, da hat sich in 15 Jahren einiges getan, achten auch Männer immer mehr darauf. Ich habe aber eine kleine Anekdote nebenher. Ich war vor 2 Tagen, habe ich mit Deutschlandfunk eine Sendung über Ticketpreise und Kulturteilhabe gehört. Und man konnte sich beteiligen. Ich saß gerade im Bus mit den Schülern auf der Rückreise von der Klassenreise. Dachte, okay, kannst jetzt nicht telefonieren, aber du kannst E-Mails schreiben. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben zu meiner Ansicht als Künstlerin, habe weiter die Radiosendung gehört und habe dann nach 80 Minuten nochmal erbost zurückgeschrieben, dass es jetzt mal langsam Zeit war, eine Frau sprechen zu lassen, weil immer nur die Männer über die Zahlen und die Verkäufe und die Algorithmen geredet haben. Und 10 Minuten später kamen dann auch 4 Frauen geredet. Keine Ahnung, ob ich daran beteiligt war mit meinem Kommentar, aber ich merke, dass mir sowas sehr wichtig ist, ja, dass ähnlich Männer unter sich da mal sprechen.
Großartig. Laura, du schreibst ja über schwere Themen, aber trotzdem wirken deine Konzerte sehr hoffnungsvoll. Wo nimmst du diesen Optimismus her?
Also ich muss sagen, ich selbst bin ja wirklich ein privilegierter Mensch. Also es gibt nicht viele Dinge, außer die ich schon benannt habe, vielleicht im psychologischen Bereich, die dann mal an Themen wie Einsamkeit oder Verlorenheit vielleicht grenzen, was, glaube ich, jeder Musiker irgendwie kennt. Ich habe einen guten Job als Lehrerin. Ich bin anders als viele MusikerInnen in der Lage, so ein Album zu stemmen, Promo zu bezahlen, zu merken, okay, ich kann die nötigen Investitionen meistens tätigen, die wichtig sind, oder ich bekomme Hilfe, wenn das nicht möglich ist, wie bei dem Crowdfunding letztes Jahr. Und das ist eine Situation, in der ich mir sehr wohl bewusst bin. Denn in meinem Freundeskreis sind ja viele MusikerInnen, die so kleine Brotjobs machen, die aber zum Beispiel keine größeren Investitionen in ein Album oder in eine Promokampagne ermöglichen. Und das gibt mir natürlich auch Freiheit, das Leben zu genießen und das in meinen Liedern zu zelebrieren und zu zeigen, hey, es gibt eine Menge Humor, die man hier mitteilen kann. Ich kann mit dem Publikum spielen, ich kann es amüsieren. Und ich habe auch jetzt einige Jahre mit dem erwähnten Duo Beyond Blonde Ausflüge in die Comedy-Welt gemacht und wir beschäftigen uns viel damit, was ist denn lustig, was unterhält die Leute und ist aber vielleicht trotzdem politisch und anspruchsvoll.
Laura, ich wäre zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne gesagt hättest?
Also natürlich, man muss ja auch immer den Werbeaspekt, wenn ihr euch für französischsprachige Musik, liebevoll gemachte französische Texte oder auch einfach schön klingende Lieder interessiert mit gesellschaftspolitischem, feministischem Engagement, schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Ich schätze mal, man findet sie in den Shownotes. Machst du das mit Shownotes, liebe Anita?
Ja, natürlich, mache ich.
Ja, super. Also www.lauradie.de und ich möchte sehr gerne in Österreich auftreten. Also liebe ÖsterreicherInnen, die ihr das hört und vielleicht Konzerte veranstaltet habt, schickt mir gerne eine E-Mail. Ich würde mich total freuen, mal in Österreich aufzutreten.
Ja, das würde mich auch freuen. Wobei ich schon überlege, am 2. Oktober hast du dieses Konzert angesprochen.
Ja.
Überlege mir wirklich, ob ich mir das leiste und nach Berlin fliege und dein Konzert besuche.
Ach, das wäre ja fantastisch.
Ja, dann können wir.
Ja, super gerne. Also auch sowas erfüllt mich mit Freude, ne? Dass ich jetzt bei dir Interesse geweckt habe für meine Musik und dass du sogar überlegst, von Wien nach Berlin zu kommen. Das ist doch großartig.
Ja, und eine Freundin nehme ich auch noch mit.
Super, sehr, sehr schön. Gut. Im Moment gibt es noch Early Bird Tickets für nur 25 Euro.
Habe ich gesehen. So, ich habe schon nachgeschaut.
Genau. Ich verrate mal, Anita bekommt nämlich auch mein Newsletter und ist immer top informiert.
Genau.
Ja, ansonsten möchte ich sagen, auch nochmal auf der etwas weiteren Ebene, liebe Frauen da draußen, die ein Projekt habt und eine Idee, sei es eine Geschäftsidee oder denkt, eure eigene Identität kommt ein bisschen zu kurz, weil ihr zum Beispiel noch kleine Kinder habt, eure Stunde wird kommen, wenn ihr es nur genau stark genug wollt. Und wenn ihr wisst, was ihr wollt, werdet ihr auch diese Hilfe bekommen, weil ihr seid immer von Menschen umgeben, die euch dabei helfen wollen, euren Wunsch zu verwirklichen.
Sehr gut. Das ist eine tolle Motivation. Es kommen jetzt noch ein paar Word-Rap-Fragen. Du bist bereit?
Was heißt das? Word-Rap?
Ja, ich stelle dir eine Frage und eine kurze Antwort nur.
Okay. Bin bereit.
Vielleicht nur ein Wort oder ein kurzer Satz.
Mhm.
Feminismus bedeutet für dich als Sängerin und Pianistin?
Dass dieses Thema durchaus in meinen Liedern einfließen sollte.
Frau sein in der Musikwelt heißt für dich?
Bei bestimmten Punkten genauer hinzuschauen und zum Beispiel sich in Sachen Gagenverhandlungen nicht abspeisen zu lassen.
Du fühlst dich gleichberechtigt, wenn?
Für mich die gleichen Dinge und die gleiche Augenhöhe gilt wie in einem Gespräch mit einem Mann.
Eine Frau, die dich feministisch geprägt oder inspiriert hat?
Das sind teilweise Freundinnen von mir, die schon ziemlich weit gekommen sind. Zum Beispiel meine liebe Freundin Francesca. Grüße gehen raus in die Schweiz, die ihr eigenes Business aufbauen und sich auch dabei nicht beirren lassen und dabei immer wundervolle, liebevolle Menschen sind.
Wenn du einen Tag lang politisch Einfluss nehmen könntest, würdest du?
Oh. Das ist jetzt schwer einzugrenzen. Kriege verbieten, ganz generell. Kriege sind jetzt verboten. Ich möchte nochmal zurück zu der feministischen zum Vorbild. Meine Mutter natürlich. Meine Mutter, die mir von Anfang an beigebracht hat, Laura, du musst natürlich dein eigenes Geld verdienen, sodass gar keine Chance da war, auf den perfekten Ehemann, der mich dann aushält, zu warten zum Beispiel. Macht ja auch nicht jede.
Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
Sei nicht so hart zu dir selbst.
Ein Buch, das dich geprägt oder empowert hat?
Gibt's so viele.
Oder ein Lied?
Man in the Mirror von Michael Jackson. Schau dich selber im Spiegel an und fang bei dir selbst an mit der Veränderung.
Sehr gut. Liebe Laura, herzlichen Dank für das Interview, herzlichen Dank für deine Zeit und dein tolles Engagement.
Vielen lieben Dank, Anita. Es ist für mich großartig, hier im Podcast mit dir sprechen zu können. Und ich wünsche auch dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns am 2. Oktober.
Ja, ich werde alles dran setzen.
Herrlich.
Gut. Bis bald.
Bis bald.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.